Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich begrüße euch recht herzlich zur neuen Episode Metal Minds The Pit Unplugged, dem Metal.de Podcast. Mein Name ist Diana Heinbuhrer und ich führe euch durch diesen Pit. Heute zu Gast habe ich zwei absolute Szenegrößen, Henning und Steady von den H-Blocks, und wir bewegen uns damit im Crossover. Die H-Blocks sind für uns eine Band, oder für viele von uns, nicht für alle, aber für viele, eine Band, die so den Soundtrack zu den 90er und 2000er Jahren geliefert hat. Und lange war es still um die Jungs, doch mit Fill in the Blank steht nun ein neues Album in den Startlöchern. Und ich muss sagen, die Platte hat so einen klassischen H-Blocks-Groove, und gleichzeitig hört sich diese Platte aber auch gereift an und klingt noch frisch dazu. Und ich finde das wirklich herausragend. Ich freue mich wahnsinnig, dass Henning und Steady sich heute die Zeit nehmen und mit uns tief eintauchen. Wir wollen über die neue Platte sprechen, aber in dem Zusammenhang natürlich auch über diese stille Phase, die es da gab, über Lücken im Leben, über Wandel im Musikmachen und vielleicht auch Wandel im Menschsein und vielleicht auch über mentale Gesundheit. Natürlich alles im Zusammenhang mit der neuen Platte Fill in the Blank, die am 6. März veröffentlicht wird. Henning, Steady, schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank für das warme Intro.
Das geht unter Vieh. Das klang schon mal sehr schön.
Okay, dann gucken wir mal, ob wir sehr schön weitermachen können. Wie geht's euch denn heute?
Steady, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich habe schon Sport gemacht und freue mich sehr auf unsere Probe. Ich hatte eben schon beim Off gesagt, wir sehen uns heute das erste Mal als Band dieses Jahr, also in Persona. Haben natürlich viel Kontakt, weil wir ja immer noch mitten in der Albumkampagne sind. Wie gesagt, wir treffen uns heute, wir machen das erste Mal wieder Musik und bereiten noch einen Videodreh vor, und deswegen sind wir, glaube ich, alle ein bisschen excited.
Ja, ich bin gerade aus Münster bei strahlendem Sonnenschein losgefahren und treffe hier in Berlin Ostbahnhof auf 20 cm Neuschnee. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil das in Kombination mit der relativ grauen Stadt, so wie sich das momentan zumindest darstellt, da muss man sich erstmal motivieren, aber hier unten bei Steady im warmen Studio geht das ganz gut.
Man soll nur 30 Sekunden am Tag über das Wetter reden.
Ja, das habe ich damit getan.
Gut. Haken ran. Steady, du hast es schon gesagt, der Veröffentlichungstermin rückt näher und ihr seid, ja, man könnte sagen, excited. Aber was macht das mit euch, dass diese Platte nun, ja, ganz bald rauskommt?
Boah, was macht das mit uns?
Also tatsächlich ist es so, dass anders als bei fast allen Produktionen vorher fühlte sich gar nicht so besonders an, weil wir es geschafft haben, das zu machen, worauf wir wirklich Bock haben. Und das war alles, der ganze Prozess war sehr natürlich. Das sage ich jetzt natürlich in vollem Bewusstsein, dass der Löwenanteil der Arbeit vor allem bei Steady und auch Gutze halt eben lag, weil die wirklich ein Jahr lang neben den Live-Aktivitäten auch noch echt quasi 24/7 an der Fertigstellung, Produktion, Mix und Master gearbeitet haben. Aber auch die Resonanzen, die freuen mich unfassbar. Aber es ist gar nicht so, dass ich diese Erwartungshaltung hatte, jetzt müssen die Leute sehen, was wir Besonderes gemacht haben, sondern das ist eigentlich das, so die Quintessenz dessen, was uns als Band ausmacht, was wir in über 30 Jahren halt eben an Informationen, sag ich jetzt mal, gesammelt haben und in Form einer Platte jetzt veröffentlichen. Und das fühlt sich gut an, weil sich für mich persönlich halt eben auch so in gewisser Maßen ein Kreis schließt.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, dass das Feedback einfach unfassbar ist. Also sowas habe ich, glaube ich, noch nie so richtig erlebt, dass man was macht und man kriegt einfach ausschließlich positives Feedback. Also jetzt in Persona bei Konzerten, aber auch YouTube-Kommentare, Social-Media-Kommentare, und also es ist einfach sehr wenig Kritik, was ja nicht immer gut ist, aber in dem Fall, wie Henning schon sagt, da wir jetzt gerade das machen, wo wir das Gefühl haben, ey, das ist super natürlich, das ist das, was die Band immer hätte machen sollen, so, und wenn das dann noch so gut ankommt, dann trägt einen das so, und da das jetzt ja schon sehr lange geht, also diese ganze Phase, wo wir Singles releasen, Videos drehen, auf Tour sind, was ja sehr anstrengend ist, aber ich glaube, es ist ein bisschen weniger anstrengend und macht vor allen Dingen sehr viel Spaß, weil es halt einfach gut ankommt und weil wir so ein schönes Feedback kriegen von allen Seiten.
Mhm. Das freut mich, dass ihr da so positive Resonanz habt. Mir ist da gerade ein Zitat in den Kopf gekommen, das ich gestern früh gelesen habe. Opfere nicht das, was dir Freude bereitet, nur um von anderen Anerkennung zu bekommen. Das ist mir jetzt gerade so, als ihr gesagt habt, weil wir was gemacht haben, was uns wirklich Freude bereitet, was wir sind und was wir schon lange hätten machen sollen. Deshalb ist es jetzt irgendwie so aufgeploppt bei mir. Habt ihr Dinge geopfert, um anderen zu gefallen?
Nee, aber ich glaube, das, was lange Zeit, seit Time to Move eigentlich immer der Fall war, war, dass plötzlich neue Parameter dazugekommen sind. Öffentlichkeit, Business, Plattenfirma, Management. Und das hat andere neuen Erwartungshorizont aufgemacht. Und wir haben als Band im Prinzip wie vier unterschiedliche Einheiten gearbeitet und haben nicht den, also mir ging es zumindest so, wenn man sich im Proberaum getroffen hat, habe ich mich im Proberaum getroffen, weil irgendetwas vorbereitet werden musste. Jetzt war es so, dass diese Platte zustande gekommen ist, weil wir uns ohne Druck oder ohne Zwang einfach bei Steady getroffen haben, jetzt nur immer darüber nachgedacht haben, könnte man vielleicht einen Song machen, einen nächsten Song machen. Und das war ein sehr, sehr natürlicher Prozess, der in erster Linie was damit zu tun hatte, was verbindet uns eigentlich? Und nicht, dass jeder Einzelne versuchen wollte, seine größere Vision halt eben den anderen aufzudrücken. Und früher habe ich persönlich immer so die Verantwortung verspürt, diesen großen Dampfer H-Blocks irgendwie noch weiter, noch erfolgreicher zu machen. Und das funktioniert natürlich in so einem dynamischen Gefüge wie einer Band, funktioniert das nicht. Funktioniert nur dann, wenn man sich wohlfühlt mit den anderen. Und tatsächlich haben wir uns an diesem Tag, das war für mich tatsächlich auf einen Tag halt eben so festzumachen, haben wir uns als Freunde wiedergefunden, die Bock haben, zusammen was zu machen. Und das wächst gerade nach wie vor. Und letzten Endes ist daraus eine Platte entstanden.
Also erstmal, ein Zitat ist auf jeden Fall super und bringt es eigentlich, glaube ich, sehr auf den Punkt, was uns jetzt auch betrifft. Fällt mir auf jeden Fall auch ein ähnliches Zitat von Rick Rubin ein, der große Produzent, der immer sagt, ey, probier nie dem Publikum zu gefallen, so mach einfach das, was dir gefällt und was dir Spaß macht und fang immer da an. Und ich glaube, es war für uns ein bisschen einfacher, weil wir halt sehr viel in die eigene Hand genommen haben oder das auch konnten einfach durch die Möglichkeiten, die in der Band da sind. Dann ist es natürlich auch immer ein bisschen einfacher, das zu machen, was man selber machen will und was Spaß macht. Aber das A und O war, glaube ich, wirklich die DNA, wie wir immer sagen, zu finden oder sich plötzlich war uns das bewusst, so, ey, eigentlich ist das, was die Band machen muss. Weil ich glaube, nur dann haben alle Spaß, egal was alle so parallel woanders machen, aber wenn wir als Band zusammenkommen, müssen wir, glaube ich, das machen. Und dann war lange die Frage, kriegen wir das hin? Und dann war ziemlich schnell klar, wir kriegen es hin. Also am Anfang der Produktion und seitdem surfen wir so ein bisschen da drauf.
Ja, genau.
Okay, möge die Welle ewig halten. ja, habt jetzt so ein bisschen schon über diesen Moment gesprochen, wo sozusagen alles wieder losging, auch wenn das jetzt vielleicht eine sehr neugierige Frage ist. Mich interessiert das natürlich auch sozusagen, warum sozusagen ist es denn damals dann so eher ruhig um euch geworden? Also ich glaube, das letzte Studioalbum kam 2012 raus. Ja, was ist dann passiert?
Das ist auf jeden Fall schwieriger zusammenzufassen, als jetzt, warum wir wieder angefangen haben. das ist auch nicht so, dass wir nichts gemacht haben. Also ich dachte bis vor kurzem, wir hätten jedes Jahr zum Beispiel Festivals gespielt, dem war nicht ganz so, aber fast jedes Jahr. Das heißt, wir haben uns immer gesehen, aber wir haben halt keine neue Musik gemacht, wir haben keine Tournee gespielt mit neuer Musik oder ohne und sondern das beschränkte sich halt auf Festival-Shows und jetzt auch nicht immer die total Bekannten. Aber zumindest haben wir immer als Band, wir hatten nie diesen Break, wo wir gesagt haben, lass mal 2 Jahre nichts machen, sondern wir hatten einfach eine natürliche Pause. Und jetzt kann man im Nachhinein sich überlegen, warum das so war, aber ich finde es gar nicht so einfach. Also in erster Linie waren wir nicht am selben Ort, wie das vielleicht ist, wenn man anfängt, Musik zu machen und klassisch im Proberaum fährt, einfach immer weitermacht und sehr viel zusammen abhängt. Das heißt, wir haben halt gar nicht zusammen abgehangen. Und das hat jeder wirklich sehr stark angefangen, sein eigenes Ding zu machen. Also wirklich ganz andere Sachen, wo überhaupt kein Platz mehr war, für die Band, außer halt ein bisschen zu proben und Festivals zu spielen. Und so war es bei mir persönlich. Ich habe halt einfach mich sehr umorientiert. Und die Band gab es immer, die hat viel gemacht. Ich fand das auch immer gut, aber stand super lange nicht zur Debatte, neue Musik zu machen. Weil wir, glaube ich, auch bis jetzt, vor irgendwie anderthalb Jahren, nicht wussten, was kann es denn sein? Was sollen wir denn machen?
Also für mich ist auch noch ganz wichtig, dass ich festgestellt habe, es herrscht immer so eine romantische Vorstellung davon, wie eine Band auch nach 10, 20 oder 30 Jahren funktionieren kann. Dann trifft man sich und dann kommt irgendwie die kreative Muse und dann macht man einfach alle 15, 18 Monate nochmal ein neues Album. Aber ich glaube zum Beispiel, dass wir Fill in the Blank nie im Leben vor 5 Jahren hätten machen können oder vor 10 Jahren, weil jede einzelne oder jede individuelle Entwicklung von uns allen die Zeit gebraucht hat, um dahin zu finden, dass wir irgendwann wieder zusammensaßen und gemerkt haben, pass auf, es geht jetzt wirklich nur noch darum, ob wir Bock haben, jetzt in diesem Moment über einen Song nachzudenken oder uns gegenseitig Musik vorzuspielen. Und dann gab es halt eben auch diesen einen Moment, in dem wir uns, in dem es wirklich so eine sehr, sehr intime, persönliche Nähe gab, wo wir angefangen haben, so über die einzelnen Schicksale halt eben zu sprechen. Und da ist dann so eine Mauer gebrochen, wo man merkte, ey, wir müssen uns gegenseitig nichts mehr beweisen. Und der Bonus, den wir haben, ist der, dass wir jetzt im Prinzip auf einer anderen Ebene nochmal neu anfangen können. Und für mich war es immer so, dass ich das Gefühl hatte, irgendetwas wartet noch auf mich oder auf die Band. Und seit einem Jahr ungefähr habe ich das Gefühl, das ist jetzt ziemlich genau das, worauf ich immer gewartet habe. Und das ist auch nur deshalb möglich, weil ich halt eben diesen Erfahrungs-Background habe und auch ich persönlich mit Sicherheit viele Sackgassen gesehen habe und Mut hatte, wieder umzudrehen.
Ja, das ist tatsächlich was ganz Wichtiges. Das sehen viele nicht. Erfolgreiche sind ja nicht unbedingt erfolgreicher, sondern erfolgreiche Menschen stehen eben einmal mehr auf oder drehen sich um.
Ja, das klingt so wie so ein Coaching-Workshop. Aber letzten Endes geht es um Motivation, ob man sich motivieren kann und aus welchen Gründen.
Also eine große Stärke auch der Band auf eine Art ist, dass nie eine Auflösung der Band im Raum stand und auf eine Art wir teilweise auch pragmatisch einfach immer nach vorne gucken. Und oft war dieses nach vorne gucken aber nur das nächste Festival und nächste Konzert buchen und spielen und darüber zusammenzukommen und lange nicht, ey, lass mal im Studio Musik machen und jetzt sind wir halt da gelandet. Aber ich glaube, weil wir immer so das, also bedingungslos gesagt haben, Agebox ist da, mal gucken, was wir damit machen.
Ich finde das eine sehr gute und gesunde Einstellung, weil du jetzt gerade Festivals nochmal angesprochen hast. Also sozusagen, ihr wart ja sozusagen auch nie weg. Ne? Also ihr wart ja immer irgendwo da und auch in meinem Kopf wart ihr irgendwie immer präsent. Und kleine Anekdote, ich habe eine Freundin in Münster und die hat dich, Henning, immer mal Gitarre spielend am Lagerfeuer gesehen.
Aha.
Und ja, und irgendwann ging es wohl auch mal ums Mainstream Festival und du hast so sinngemäß gesagt, ach, da haben wir doch gar keine Relevanz mehr für. Und ich weiß noch, dass mich das sozusagen, als ich mit meiner Freundin darüber gesprochen habe, hat mich das total ergriffen. Also ich habe so gedacht, boah, das ist schon krass. Und dann also ne, man denkt dann so über dieses Musikbusiness nach, was das eigentlich macht. Also auch dieses, man steht vor Tausenden von Menschen und dann 5 Jahre später hat man das Gefühl, man ist nicht mehr relevant.
Nee, das ist nicht ganz, das macht es zu einfach. Und ich kann mich, glaube ich, sogar noch daran erinnern, in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe. Oft wird gefragt oder werden wir gefragt, spiel doch mal auf dem Mainstream Festival. Und ich glaube, dass sich, ich nenne es jetzt mal Bands, die über einen langen Zeitraum relativ fleißig sind, dass es da halt eben auch eine gewisse Community gibt, die auch gemeinsam eine bestimmte große Schnittmenge von Fans haben, die sie bespielen können. Und das ist dann, sag mal, ohne das jetzt in musikalische Genres einordnen zu wollen, aber das ist so, da versammelt man sich unter einer bestimmten Idee oder Philosophie. Und das Mainstream steht, glaube ich, für so eine Community, mit in der H-Blocks nichts zu suchen hat. Also das finde ich auch gar nicht schlimm oder es ist natürlich schade, weil ich immer gerne irgendwie dabei sein möchte. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mich da so wahnsinnig wohlfühlen würde, weil man merkt den Machern vom Mainstream ja auch an, dass die eine ganz klare roten Faden haben, was für eine Musik die da hören wollen. Und wir sind sehr, sehr sperrig. Also auch wenn wir mit Sicherheit kommerzielle Hits gehabt haben, sind wir als Band schwer zu greifen und schwer in eine Schublade zu packen. Was ich viele Jahre auch manchmal so ein bisschen schwierig fand für mich persönlich. Aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir nach über 30 Jahren immer noch da sind und immer noch diese Relevanz für ein gewisses Publikum haben. Ob das jetzt auf dem Mainstream sein muss, ist eine andere Frage.
Aber das Wort Relevanz schließt ziemlich gut den Kreis zu dem, warum wir wieder so aktiv sind. Weil, also ich benutze das Wort immer sehr gerne und finde das ein gutes Wort im Zusammenhang mit Dingen, die man macht, weil ich das immer hinterfrage. Also so, was man dann, egal was man macht, aber irgendwie möchte ich eine Relevanz. Also und ich glaube, wir haben lange, für uns gab es eine Relevanz, Festivals zu spielen, also so Anfragen anzunehmen, weil wir halt sagen, ja, wir haben Bock auf der Bühne zu stehen. Nur für ein Album zu machen, neue Musik zu machen, gab es halt lange gefühlt keine Relevanz und die kam halt. Deswegen schließt das so ganz, ist dieses Wort eigentlich ziemlich gut und schließt gut den Kreis zu dem, warum wir jetzt wieder so aktiv sind.
Das hast du schön gesagt.
Ja. Ich kann mir vorstellen sozusagen, dass das, also ne, ihr habt viel live gespielt, aber dann eben wieder in diesen kreativen Prozess einzusteigen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man nie wirklich unkreativ ist, weil ja sozusagen Kunst auch irgendwo ein Ausdruck ist. Also man hört wahrscheinlich nie auf damit, aber dann in diesen aktiven Prozess wieder einzustellen und auch wirklich was fertigzustellen, zielgerichtet zu sein. Ich glaube, das ist nicht ohne. Wie war das für euch?
Also das Ziel und in dem Fall die Vision war, glaube ich, das A und O. Und also sonst mag ich das gar nicht zu sagen, wir brauchen eine Vision, bevor wir anfangen. In unserem Fall war das das Allerwichtigste. Das heißt, wir haben nach der Time to Move Anniversary Tour auf eine Art die Vision entwickelt, ey, wir müssen mal wieder back to the roots, wie man sagt, wir müssen mal zurück zur Band-DNA und haben das so ein bisschen, ziemlich eingegrenzt, wie das denn alles klingen könnte, ohne dass Musik da war. Und das hat dann in erster Linie bei Gutze, der hinter uns still auf dem Sofa sitzt, die Dampflok im Kopf angeschmissen. Die fährt dann so eine Runde und wird immer schneller. Und dann, so war das auch schon immer in der Band, und dann fängt der an erstmal mit Bass und Gitarrenriffs und also wird sehr kreativ und für mich dann sehr dankbar, als wir dann angefangen haben zu arbeiten, hat man einfach viele Sachen und kann dieser Vision, die wir da schon hatten, halt folgen. Und das war für mich super wichtig. Also, dass wir ein Ziel haben, was formuliert ist und eine Idee im Raum steht, an die wir alle glauben, ohne dass da irgendwas gefüllt war. Und dann kommen wir wieder zum Titel, also dieses Fill in the Blank, das ist wirklich nicht nur so ein ausgedachter Titel, sondern steht für sehr viel, weil die Idee für das Album inklusive der Tour, das war alles noch überhaupt noch nicht mit Musik gefüllt. Und irgendwie haben wir das gebraucht, glaube ich, um überhaupt wieder so kreativ zu werden.
Also du wolltest mir sagen, wir haben einen Albumtitel gehabt und noch keinen einzigen Song.
Ja.
Das ja. Klingt echt.
Ja, aber das ist die Story. Also das ist die Story. Also ja, dieses,
kann man also nicht anders sagen.
Ich erzähle mal die Story, wie wir im Tourbus, also wir waren auf Tour, das war die Anniversary-Tour der ersten Platte. Und da war ja schon klar, wir machen ein neues Album. Und wir spielen vor allen Dingen auch eine Tour zu dem Album, was nicht geklappt hat, weil wir das Album nicht fertig gekriegt haben. Aber also wir haben die Tour gespielt, aber das Album war noch nicht da. Aber und dann brauchten wir diesen Titel. Und dann, also wir wussten, wir machen ein Album, hatten keinen einzigen Song und hatten auch keinen Albumtitel und haben dann, also es waren noch wirklich nur wir vier im Nightliner-Bus ein Brainstorming gemacht, was sehr lustig war, ich erinnere mich. Und
einer war noch dabei.
Wer denn?
Georg auf Lieder.
Nein, der war im Backstage einmal vorher,
ja?
Und hatte eine Titelidee, woraus ein Song geworden ist, was auch geil ist. Aber wir waren im Nightliner und Henning unser Superbrain hatte am Ende die Wahnsinnsidee und hat gesagt, was ist mit Fill in the Blank? Und da geht es natürlich auch darum, klingt das gut, ist das inhaltlich gut? Und dann war das der Albumtitel und der Tourtitel. Und wir hatten aber sonst noch gar nichts.
Ja, das ist aber ja trotzdem auch gut. Also man macht da ja so einen kreativen Raum auf, den man füllen kann.
Man macht sich aber auch sehr viel Druck. Also jetzt so meiner Sicht gesprochen.
Ja, aber also wenn man, weil du ja über Kreativität gesprochen hast, kann man die wieder anwerfen oder ähnliches. Gutze hat natürlich dafür gesorgt, dass es viel Material gab. Du hast mit deiner Idee dafür, dass man gesagt hat, wir grenzen uns ein, was die technischen Mittel angeht, so nenne ich es mal vorsichtig. Und dann konnte man die vorhandenen Ideen auf ihre Relevanz für das Thema prüfen. Und das war schon eine Vorauswahl. Und das war im Prinzip ein Segen, kann man nicht anders sagen.
Aber es waren auch wirklich sechs komische Wochen auf eine Art, weil wir hatten dann auch so ein paar Leuten von der Idee erzählt, so im internen Kreis. Und irgendwann, ich weiß noch, habe ich, glaube ich, mehrmals zu Gutz gesagt oder zu allen, ey, wir müssen anfangen. Ey, so, das ist langsam, das wird zu verrückt, weil wir haben diese Idee und es gibt einfach gar nichts. Und lass uns bitte das erstmal praktisch werden, also das, was erschaffen und gucken, ob das wirklich funktioniert. Und das haben wir dann im November vor einem Jahr, also nee, 2025, 24, im November, weiß ich noch, saß ich mit Gutze bei mir erstmal im Studio und wir haben die ersten Ideen gesammelt und so nach so drei Tagen wussten wir, okay, ey, das funktioniert. Also Gott sei Dank. Aber bis dahin war das halt nicht klar und wir hatten so Wochen, wo wir im Prinzip immer nur diese Hülse hatten und diese Idee und so, ey, also klappt das denn auch? Also im Kopf super geil, aber klappt, wird das was? Und das war sehr befreiend dann.
Aber also sozusagen ich muss ich jetzt mal outen, ich forsche zum Thema Kreativität und Teamkreativität, das ist das Thema meiner Dissertation. sozusagen, es ist ja nicht so, dass da nichts passiert, ne? Also sozusagen, auch wenn das nur so im Raum steht und man noch nicht losläuft, da passiert ja ganz viel in einem. Und auch was du dann gesagt hast, und wenn es dann in einem ist, dann will man das ausprobieren, um zu wissen, ob das funktioniert. Und ich glaube, das ist tatsächlich was ganz Wichtiges, dieses lass uns nicht lange drüber nachdenken, sondern lass es uns ausprobieren.
Ja genau, aber dann, wenn man das dann zwei Wochen zu lange nicht machen kann, aber eigentlich denkt, ey, wir müssen eigentlich anfangen, so, ich will es jetzt wissen, dann wird das ja so ein bisschen größer im Kopf, so diese ganze Idee und die Frage, funktioniert das oder nicht? Und deswegen war dann irgendwann dieser Punkt sehr wichtig, dass wir wirklich einfach nur wirklich im Studio sitzen, mit einer Gitarre oder einem Bass in der Hand und ich in meinem Fall am Schlagzeug und was aufnehmen, um danach zu gucken, ey, haben wir es denn jetzt oder nicht?
Und wie war das? Also sozusagen, ihr seid ja im Kern, seid ihr ja eurem Sound, diesem krassen H-Blocks Groove, würde ich sagen, seid ihr ja treu geblieben und trotzdem ist das ja irgendwie eine Weiterentwicklung, also sozusagen, es klingt irgendwie erwachsener, könnte man sagen, und gleichzeitig aber auch sehr frisch, was ja mit Erwachsenen irgendwo nicht einhergeht. War das für euch von Anfang an dann klar sozusagen, dass ihr euren Sound treu bleibt oder hättet ihr auch gerne was anderes ausprobiert?
Also ich oute mich jetzt wahrscheinlich als als die Inkompetenz in Sachen Technik und Sound. Also damit habe ich auch wenig zu tun gehabt, aber der Witz war ja bei Time to Move, dass wir neue Wege gegangen sind, was die Technik und was das Arbeiten mit Loops und Elektronik im weitesten Sinne, was damals möglich war, gegangen sind. Und das hat den Sound auf eine gewisse Art und Weise geprägt. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist eigentlich das, was wir vor so Songs wie Rising High und Move gemacht haben. Nämlich tatsächlich als, ich sag mal, als ein klassisches Rock'n'Roll-Trio, Bass, Schlagzeug, Gitarre und Gesang, halt eben Energie loszulassen und erstmal nicht darüber nachzudenken, verkauft sich das, findet das irgendjemand anders außer uns geil, sondern, also Steady hat es ja gerade schon gesagt, Gutze und Steady haben mit Bass und Schlagzeug im Studio gesessen und haben die Ideen halt eben gespielt, stundenlang. Und genau so ist H-Blocks entstanden. Das ist eigentlich die DNA von H-Blocks, dass es eine Energie gibt, die eingefangen wird und die das Kreative ist eigentlich, dass aus einem Impuls, der in diesem Falle hauptsächlich von Gutze kommt, dass der ansteckend ist für die restliche Band. Und das war, ging dann von Gutze auf Steady über, der hat seinen Teil damit eingebracht, das Ganze für sich nochmal gestaltet, ohne Gutze halt eben zu beschneiden. Und dieser Prozess war im Prinzip immer mehr, dass je mehr dann dazu kam, dann Gitarre und Gesang, das hat aus der Summe dann halt eben mehr gemacht, als die Einzelteile in Summe halt eben bedeuten. Man hat sich nicht gegenseitig was weggenommen, man hatte keinen Kompromiss gemacht, sondern es ist aufgegangen wie ein Hefekuchen im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Spaß und die Energie hat sich multipliziert und das ist, glaube ich, das, was H-Blocks ausmacht. Wir haben immer auf einer Bühne eine gewisse Energie gehabt, die für mich persönlich außergewöhnlich war. Ist.
Ja, und also die Ursprungsidee war auch ein bisschen anders. Also ich weiß noch, wie ich mit dir und Gutze, glaube ich, telefoniert habe und eigentlich war die Idee, lass doch mal probieren, ein Album oder Songs zu machen, bei denen man denkt, die sind wirklich von 93 oder 92, wann auch immer, aufgenommen, auch vom Sound. Das heißt, ich habe irgendwie gesagt, also das muss dann teilweise auch so beschissen klingen. da war mir natürlich beim Aussprechen wahrscheinlich schon klar, okay, das geht bei mir selber nicht durch, in dem Moment, wo ich dann da sitze und rumproduziere und mische. Aber das war so die Idee. Und ich glaube, die war auch wichtig, dass man da so ein bisschen, so möglichst lang noch dran festhält, auch was Arrangement, dass man das nicht, also dass man da nichts überlädt, dass man sagt, so, wir haben eine Band, das ist halt nur Gitarre, Bass, Schlagzeug und dann halt nur ganz dezent Sachen verändert und modernisiert. Also, wie du schon sagst, da sind ja moderne Sachen drauf gelandet, die kamen aber relativ spät, weil wir super lang an dieser Oldschool-Vision, sag ich mal, festgehalten haben, mit diesem Gedanken so, ey, eigentlich wäre es geil, wenn die Leute denken, das ist ein Track von ganz früher. Und ich bin jetzt halt froh, dass die Leute denken, ey, das klingt ja wie früher, aber irgendwie in 2025, 26. So, und das ist ja das Beste, was passieren kann. Dass man das irgendwie dann doch in die, also mit dem alten Gefühl in die Neuzeit transferiert kriegt.
Absolut. Also ich empfinde da auch ganz viel Nostalgie irgendwo. Also es ist so, das kann man sehr schwer in Worte greifen, ne? Also es ist ja auch ein Sound, den man vielleicht ein paar Jahre vermisst hat. Weil er eben nicht so alltäglich
ist. Ja, aber der Unterschied, also ich würde es etwas unterscheiden. Nostalgie ist, wenn du eine alte Lederjacke im Schrank findest und dich dann an die alten Zeiten erinnerst. Aber ich finde mich persönlich, und das Feedback kriege ich halt eben auch auf den Konzerten ganz häufig, dass man merkt, dass dieses Gefühl immer noch in mir ist. Das ist nicht eine Lederjacke, die ich anziehe und dann mich an 1995 erinnere, sondern ich bin ja, in mir steckt irgendwo ja immer noch der Junge, der ich halt eben Anfang der 90er war. Und da gibt es immer noch dieses Gefühl. Das ist begraben unter vielen anderen Momenten und Erlebnissen. Aber ein Teil davon steckt halt eben da drin, nur dass wir mit einem Horizont an Erfahrungen und die Energie von 2025 da drin steckt und ich glaube dann halt eben auch eine Attitude, mit der man das macht und das ist halt eben einfach zeitgemäß und diese Verbindung ist halt eben das Spannende, dass wir, ich sag's mal vorsichtig, in unserem Alter noch in der Lage sind zu behaupten, wir haben noch was zu sagen und das macht es ja halt eben so frisch, dass wir auch daran glauben, dass es was Neues ist mit den alten Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.
Mhm. Ja, kann dir folgen. ihr hattet das ja jetzt gerade schon gesagt, sozusagen, ihr hattet den Albumtitel, mehr nicht. Und wer oder was hat euch denn auf dem Weg unterstützt, also außerhalb eurer kleinen Band?
Keiner, wir waren ganz alleine, wir haben alles selber gemacht.
Ja, wir haben ja wirklich sehr viel selber gemacht. Also bis zu einem gewissen Punkt haben wir, also ich weiß gar nicht, wann war denn der Punkt, wo wir so ein bisschen mal das überhaupt anderen vorgespielt haben und so das Umfeld so erweitert haben. Also dadurch, dass wir
Mai 25 bei den Vocalaufnahmen.
Ja, genau, bei den Vocalaufnahmen. Am Ende hatten wir aber dann keinen externen Produzenten, sondern haben das auch intern weitergemacht und haben keine riesen Plattenfirma, sondern haben uns am Ende an Freunde gewandt und also die Do Nots und gerade Alex von den Donuts, der uns da sehr unterstützt, die ein eigenes Label haben, was auch, was halt sehr familiär, sehr nah dran, sehr freundschaftlich ist. Und ja, das Team ist inzwischen relativ groß, aber wir waren super lange, glaube ich, einfach nur bei uns.
Und ich glaube, das ist ähnlich wie dieser Tag, an den ich mich immer zurückerinnere, sind die Leute dazugekommen, weil sie das mögen, also uns mögen und das mögen, was aus uns geworden ist, glaube ich. Also die meisten, mit denen wir zusammenarbeiten, kennen uns auch schon relativ lange, aber speziell bei den Donuts war es so, dass dann zwei, drei Leute aus der Band gesagt haben, ey, das ist eigentlich euer zweites Album. Das fand ich so ein Satz, den ich mir gerne halt eben übernommen habe, weil da steckt viel drin, aber es war halt eben auch, die Zeit dazwischen war auch notwendig, um dieses Album zu machen. Und es ist, niemand ist dazugekommen, nur aufgrund einer Funktion, die er erfüllen kann, sondern alle, die für uns oder mit uns jetzt arbeiten, haben alle so diese Idee, das macht Spaß, das ist frisch und erinnert mich trotzdem an das, warum ich mit dem ganzen Scheiß mal angefangen habe. Also ganz besonders zum Beispiel, die muss man da ganz, ganz deutlich hervorheben, ist auch das Team um Sven Entfehn, der die ganzen Videos mit Goods und Steady halt eben sich ausdenkt und dann letzten Endes auch umsetzt. Und die setzen da eine Kreativität ein, die für mich jeden, also immer wenn ich eine Single mit in Zusammenhang mit dem Video sehe, merke ich, dass in mir nochmal so richtig die Sonne aufgeht, weil eine neue Dimension dazu kommt und ich verstehe, was von meiner Seite aus eigentlich in dem Song drinsteckt. Das ist so großartig und so, da bin ich so dankbar für, das habe ich noch nie erlebt. Es wurde immer dann irgendwie ein tolles Video, im besten Fall, oben drauf gedrückt, aber es waren immer zwei verschiedene Parts. Also das Gesicht der Band hat man nie klarer gesehen als momentan.
Mhm. Zum Thema zweites Album. Man sagt ja auch, dass die zweite Platte die schwierigste Platte ist.
Offensichtlich. 30 Jahre dazwischen.
Weil einfach schon die ganzen guten Ideen, die man über Jahre gesammelt hat, auf dem Debütalbum verbraten sind.
Nee, da sind wir wieder bei Kreativität. Dass man, also auch Rick Rubin hat es mal gesagt, du musst auch schlechte Songs schreiben, damit im Kopf wieder Platz ist für etwas, auf das, worauf du gewartet hast. Also es müssen auch dumme Ideen, dumme Wörter oder dumme Zeilen halt eben raus. Und also Gutz ist das beste Beispiel, der schreibt konstant irgendwelche Songs und Ideen. Und ich glaube, wenn man da den Quotienten aus veröffentlichten und geschriebenen Songs mal ermittelt, kann man froh sein, wenn da eine 1 vorm Komma steht.
Ja, das ist aber tatsächlich ja nicht unüblich. Man schreibt ja, keine Ahnung, 200 Songs und 10 kommen auf die Platte drauf.
Ja, aber häufig, das wollte ich noch sagen, häufig habe ich auch schon den Fehler gemacht, dass ich denke, ich muss aber was veröffentlichen und dann macht man das Beste, was man gerade machen könnte. Es gefällt mir aber nicht so, weil ich weiß, es könnte noch was besser sein. Und Kreativität, also etwas in die Öffentlichkeit zu stellen, hat auch viel mit Geduld zu tun, glaube ich. Dass ich darauf vertrauen kann, dass irgendwann dieser Moment, dieser Spark kommt, der ist halt eben, der die Lücke füllt, um es mal in unseren Worten zu sagen.
Aber ich gebe da Diana und dem Zitat vor allen Dingen recht, das zweite Album, ich habe das damals mit meiner anderen Band, das war Thump damals erlebt, da war es glaube ich sehr ähnlich wie bei den H-Blocks, also das, was du sagst, man hat vorher teilweise über Jahre im Proberaum Songs geschrieben und gesammelt und viel Arbeit und Kreativität reingesteckt, dann nimmt man diese Debütplatte auf, die wird in eurem Fall damals, als ich noch nicht dabei war, mega erfolgreich, das heißt, da steckt eine riesen Industrie dann auch hinter und dann ist halt Druck auf dem zweiten und da hat man eigentlich, also klar, man hat immer als Künstler die Option zu sagen, das dauert noch 2 Jahre, aber gefühlt macht's keiner und ihr habt es damals auch nicht gemacht. Das heißt, man hat irgendwie eine Deadline für ein zweites Album, ohne dass irgendwas da ist. Aber es kommt nicht aus eigenen Stücken. Also ist nicht so wie bei uns, wo wir sagen so, ey, lass mal abwarten und wir haben eine Idee und wir machen uns ein bisschen Druck mit Natur und aber alles ist entspannt, weil wir nicht die Major-Plattenfirma und ein Management im Rücken haben, die Druck machen, sondern das war damals, glaube ich, sehr anders. Und dann ist das zweite Album meist künstlerisch nicht so wertvoll wie das erste oder hat halt Füllmaterial, wie Henning gesagt, da sind da Songs drauf, die man vielleicht aufs erste nicht mit drauf genommen hätte. So, weil man damals 12 Songs brauchte.
Ich sozusagen in meinem Kopf arbeite das gerade, war ja also sozusagen sehr logisch, ne? Also dieses Vertrauen, das man haben muss, dass die Dinge einfach werden und gleichzeitig aber eben diese Industrielogik dahinter oder auch die Business-Idee einfach, du musst jetzt veröffentlichen, weil sonst tritt Fall ganz schlimm ein. Und das hemmt ja auch.
Ja, das war früher so. Also es gibt diesen Hemmschuh mit Sicherheit, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, den hat es bei uns nicht gegeben. Aber wir fangen uns da alle vier gegenseitig auf, dass das nicht relevant sein darf für die künstlerischen Entscheidungen. Und ich bin extrem stolz darauf, ich sag's wie es ist, dass wir ja eigentlich diese Tour veröffentlicht oder einen Vorverkauf gebracht hatten, weil wir ein Album machen wollten, was wir vor der Tour veröffentlichen. Aber dass wir das dann trotzdem durchgezogen haben und nicht irgendwie die Tour oder abgesagt haben oder das Album dann Hals über Kopf früher veröffentlicht haben, das spricht für diesen Spirit, der momentan halt eben für mich die Band ausmacht. Und es ist eine gewisse Form von Gelassenheit da, weil wir die Prioritäten, glaube ich, richtig setzen. Und Nummer eins Priorität ist, dass wir etwas machen wollen, was wir erstmal geil finden.
Aber die Gelassenheit ist natürlich dann auch gefährlich. Also in so Phasen wie die letzten wahrscheinlich 10 Jahre, also wenn man dann gar keinen hat, der von außen Druck macht, dann muss es halt irgendwann von innen passieren. Und das ist, also ich hatte vor 5 Jahren mal mit Goods in a Session, da haben wir Sachen gemacht, da ist, glaube ich, ein Part jetzt vom Album gelandet, aber da ist eigentlich nicht viel draus entstanden. Und ja, also man muss dann schon intern irgendwie die Plattenfirma oder das Management spielen, was sagt so, ey, lass uns das mal anschieben. Und das hatte ich dann damals ein bisschen nach dieser Tour, weil ich halt inspiriert war durch das Feiern der ersten Platte, gab es dann halt diese Idee. Und dann da muss man schon, das ist schon ein Effort da, intern praktisch das anzutreiben, ohne dass von außen was kommt.
Das war genial. Also ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Ich weiß noch, als du die von der Idee erzählt hast, und für mich war das so, als wenn Sesam sich öffnet. Also ich fand's, ja, bei mir, war ein Satz, und der hat bei mir, sagen wir mal, Möglichkeiten aufgedeckt und nicht Erwartungen.
Genau, aber mir fällt gerade ein, die Vorgeschichte war, dass wir Lust hatten, nach dieser sehr erfolgreichen und super spaßigen Jubiläumstour, ich sagte also, ey, irgendwie, wir müssen weitermachen, aber wir brauchen was Neues. Also wir müssen was Neues. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch ein paar neue Singles machen. Und dann hieß es, das kam dann schon von der Industrie, in Anführungsstrichen, die so ein bisschen in der Tour-Promotion mit drin war, dann hieß es, ja, dann brauchen wir als Vehikel, so ein super Lieblingswort auf jeden Fall, cool. Als Vehikel brauchen wir dann ein Album. Und da war ich so, der zumindest versucht immer so ein bisschen dem Markt zu folgen und modern zu denken, war ich so, ja, aber Album, ey, keiner braucht ein Album. Und dann hat sich das, so wie viele Sachen, in meinem Kopf so um 180 Grad gedreht und dann irgendwann gemerkt, ja, aber ich glaube, wir brauchen ein Album. Also ich glaube, HBox braucht ein Album. Also das ist so, das war dann irgendwann klar. Und dann gab es halt die Idee zu dem Album. Da war aber zum Beispiel, hieß es so, ja, dann komm, ey, dann lass uns aber bitte nur 8 Tracks machen. Weil ich in meinem Fall wusste so, wie viel Arbeit ein Album ist. Und das hat sich jetzt auch wieder bewahrheitet, dass das halt einfach dann so 7 Monate am Stück mehr oder weniger Arbeit ist, wenn man dann so viel selber macht. Aber, und deswegen war so, ja, dann lass uns 8 Stücke machen. Und jetzt sind es trotzdem irgendwie 11 geworden, weil es halt Spaß gemacht hat. Aber also das war schon auch so ein Prozess, dass man erstmal hinkommt zu sagen so, ey, okay, wir machen ein Album. Wir nehmen das auf uns.
Ja. Du hattest es vor uns gesagt, sozusagen, dass ihr das ohne externen Produzenten gemacht habt. Und gerade so eine externe Person, wie du das schon gesagt hast, die macht dann auch mal Druck oder hat so einen Blick von außen und gibt das dann nochmal rein. War das eine bewusste Entscheidung, auf einen zusätzlichen Produzenten zu verzichten?
Ab einem gewissen Punkt dann, ja, auf jeden Fall. Also anfangs noch nicht. Also aus dem Grund, was ich eben meinte, so, also ich habe Alben produziert oder ich habe viel produziert und wusste immer so, ey, das ist einfach sau viel Arbeit. Mit einer eigenen Band wird es vielleicht noch schwieriger und ein Album will ich eh nicht machen, weil, also ich spiele da gern Schlagzeug und mache so ein bisschen mit, aber das soll jemand anders machen. Und dann, ich erinnere mich auch noch, als ich mit Gutze dann am Anfang da saß, so bei der zweiten, dritten Session-Phase, und wir waren so, haben uns verloren in Details, also schon soundmäßig und also so wirklich so Nerd-Stuff. Und da meinte Gutze zu mir so, ey, du kannst das auf keinen Fall irgendwen anders produzieren lassen. Das wird nicht funktionieren. So, vergiss es. So, oder, und aber ich war noch immer so, ja, wenn wir das dann abgeben, dann habe ich meine Ruhe. Aber da war dann, also da weiß ich noch, das hat in meinem Kopf im Prinzip, war das dann das Zeichen zu sagen, okay, dann muss man es jetzt irgendwie selber machen. Und dann, aber weil auch da, weil es hat ja Spaß gemacht und dann hatte ich nicht mehr so den Horror davor und hatte vor allen Dingen Lust und hatte dann ab einem gewissen Punkt, oder wir beide in dem Fall, glaube ich, auch nicht mehr so viel Bock, dass von extern jemand Kritik übt oder eine andere Idee hat oder irgendwas anders machen will. Wir wussten einfach dann ziemlich schnell super genau, wie es sein soll. Und das war es auch so zu Ende bringen wollen.
Lass uns mal so ein bisschen auf die einzelnen Songs noch mitschauen. Die erste Frage ist sozusagen, ihr habt gesagt, der Titel, der Stand, da eröffnet sich in meinem Kopf die Frage, war das dann ein Konzeptalbum? Hat sich sozusagen alles um dieses Fill in the Blank gedreht?
Meinst du jetzt textlich? Oder?
Genau, ja. Naja,
na, also
man kann ja auch durchaus musikalisch da rangehen, wie man eine Lücke füllt.
Ja, gute Frage. Ich glaube, ich sage einfach erstmal ja, aber aus anderen Gründen. Also es ist nicht so, dass wir gesagt haben, man muss jetzt dem Albumtitel gerecht werden und dann saß man da und dachte, man muss jetzt noch einen Track finden, der irgendwie die nächste Lücke füllt oder sowas, sondern es war mehr sowas wie der stumme Soundtrack einer Phase, die wir in Musik und Text halt eben abgebildet haben und uns alle damit verbinden konnten. Und das setzt halt eben Vertrauen voraus, dass wir ehrlich miteinander umgehen. Und ich glaube, das hat funktioniert. Und es gab auch nie so, dass wir sagten, das war das, was du gerade sagtest, Daddy, dass wir sagten, wir brauchen mindestens 12 Songs, sondern wir haben einfach den nächsten Song gemacht. Und also auch wenn das nie ausgesprochen wurde, aber mir war immer klar, es kann sein, dass wir danach keine Idee mehr haben. Aber das wäre dann auch gut gewesen. Dann hätte man halt eben keine Platte, sondern eine EP oder im Notfall halt eben eine Single rausgebracht oder hätte einfach gesagt, so, das hat einfach nicht geklappt. Aber wir sind nicht unter irgendwelchen Konventionen an die Umsetzung dieser Kreativität gegangen, sondern haben uns halt treiben lassen. Und das war halt eben einfach ein unfassbarer Luxus, rückblickend betrachtet.
Ja, also ich würde auch sagen, es ist kein Konzeptalbum in dem Sinne. Also steckt ein Konzept oder, wie ich eben meinte, eine Vision.
Es macht Sinn, wenn man sich das ganze Gesamtwerk jetzt betrachtet.
Ja, genau, es macht Sinn und es gab auch eine Idee, die über allem stand, was es ja manchmal auch nicht braucht oder manchmal einfach nicht gibt, weil man einfach nur Track by Track coole Sachen macht. Das gibt's schon, aber ich glaube, Fill in the Blank auch als Titel gibt konzeptionell dann also so kreativ dann auch nicht genug her. Also das fasst das alles sehr gut zusammen und passt mega gut zu der ganzen Geschichte. Aber rein musikalisch war die Vision halt nicht Fill in the Blank, weil da steckt dann einfach musikalisch oder kreativ nicht für auf die Songs bezogen dann nicht genug drin. Deswegen gibt es jetzt auch zum Beispiel also keinen Titel, der Fill in the Blank heißt.
Trotzdem jetzt diese Frage, wenn ihr an den Titel denkt, also sozusagen ist mein philosophisches Ich wieder durchgekommen, welche Lücken sind denn bei euch im Leben zwangsläufig durch die Zeit, durchs Älterwerden entstanden und wie haben die vielleicht auch diesen Album-Entstehungsprozess beeinflusst?
Das kann ich für mich auf jeden Fall sehr gut definieren. Als junger Mensch hatte ich viele Erwartungen und habe mir vorgestellt, wie das Leben wohl werden könnte. Und dachte auch, dass ich alles mitnehmen muss und habe viel halt eben auch versucht, Erwartungen gerecht zu werden. Und das hat dazu geführt, dass ich dann so, keine Ahnung, Mitte, Ende 40 eigentlich gar nicht mehr wusste, was ich selber will, wer ich selber bin. Und bin dankbar dafür, dass ich dann Anfang 50 so einen Moment gefunden habe, in dem es mir mental auch ehrlich gesagt nicht so gut ging. Und ich dann Hilfe gefunden habe in Form von Freunden, Familie und letzten Endes auch einer Psychotherapeutin, wo mir klar geworden ist, dass das Besondere an mir halt eben ist, was mir zur Verfügung steht, emotional und auch handwerklich und auch intellektuell. Und wenn ich es schaffe, damit meinen Frieden zu machen, dann ist mein Leben eigentlich im Prinzip viel, viel erfüllter und viel ausgefüllter. Und dazu waren verschiedene Prozesse in den letzten 50 Jahren notwendig, um diese Erwartungshaltung halt eben mit Erfahrung zu füllen. Und bei Ageblocks war es ja am Anfang auch so, dass die Leute sagten, ja, was ist denn das jetzt? Ist das eine Rockband oder eine Hip-Hop-Band? Oder den Begriff Crossover gab es ja zur Veröffentlichung der Platte noch gar nicht in dem Maße. Und man konnte damit eigentlich mit uns als Band-Konzept in Anführungszeichen relativ wenig anfangen, bis dann halt eben irgendjemand den Begriff Crossover aufgemacht hat. Aber das hat es ja auch nicht so richtig beschrieben, weil das nicht Teil einer oder nicht in einem Song zusammengefasst war, sondern dass wir eine Rockballade oder eine Grunge-Ballade, sage ich jetzt mal ganz provokant, auf dem Album hatten, aber auch so einen Titel wie Rising High, wo wir selber nicht wussten, wie man den einordnet und wo wir Angst hatten, dass wir als Playback-Band geoutet werden, weil wir dann einen Drumloop in dem Song hatten. Was ich damit sagen will, die Zeit hat letzten Endes auch dafür gesorgt, dass sich bestimmte Fragen, die ich in meinem Leben hatte, ganz logisch beantworten lassen, weil mir klar ist, wofür das notwendig war, um jetzt an der Position zu sein, wo ich als Mensch, aber auch als Teil der Band stehe.
Mhm. Ja, das Leben kann man immer nur rückwärts verstehen, muss es aber vorwärts leben.
Ja, und was ist dazwischen? Der Moment. Und das meint man, wenn ich sage, es ist eine große Kunst, im Moment zu sein. Also das klang früher für mich immer wie irgend so ein Kalenderspruch, aber das ist das Entscheidende.
Ja, absolut. Und das ist ja eine totale Herausforderung, weil wir ja trotzdem, also wir sind ja so sozialisiert, immer die Zukunft im Blick zu haben und trotzdem aus der Vergangenheit lernen zu wollen und dann wirklich halt im Jetzt zu sein, ist unglaublich schwer, finde ich.
Jetzt werde ich mal ein bisschen politisch, dass wir aus der Zukunft nicht lernen, das hat die Menschheit, glaube ich, die letzten 3000 Jahre bewiesen. dass wir aus der Vergangenheit nicht lernen, meine ich, natürlich.
Ja. Aber bei manchen ist der Versuch trotzdem da, dass wir das global nicht schaffen, ist ja nochmal eine andere Ebene. Vor 13 Jahren wir haben ja jetzt schon 2026, als 2012 die letzte Platte rausgekommen ist, waren ja natürlich Veröffentlichungsprozesse noch ganz anders, da hat dieses böse Musikbusiness noch ganz anders funktioniert. Jetzt steckt ihr gerade so mittendrin in diesem Zirkus. Was hat sich eurer Meinung nach, das ist eine doofe Frage, was sich geändert hat, dann fangen wir doch einfach so an. Ich habe herausgefunden, dass es Fill in the Blank als Vinyl geben wird und zum Beispiel auch als Tape. Wie ist es dazu gekommen?
Also eins kann ich dir vorab sagen, das hat nichts mit Geld verdienen zu tun, dass wir das als Tape rausbringen, aber da kann Steady mehr zu sagen.
Also am Ende ist es ja, oder irgendwie ist es für mich super schön, dass wir das in den 90ern gemacht haben und dass wir diese ganzen Phasen mitbekommen haben an Tonträgern, die es gab. Das finde ich total faszinierend. Also ich mit meiner Band und Ageblocks am Anfang haben zum Beispiel auch noch auf Tape ohne Computer aufgenommen, Platten, und dann kamen die auf Vinyl raus und dann kam CD, das haben wir mitgekriegt, und dann kam kurz mal Minidisc. dann das große Problem mit gebrannten CDs, dann das große Problem mit MP3 und dem ganzen illegalen Downloads und dann mit 2012, 13, wo es mit Streaming losging. Also ich finde es irgendwie total interessant. Also ich probiere das auch immer nüchtern und von außen zu betrachten und ich habe es jetzt seit 10 Jahren ein Label. Wir sind eingestiegen, wir sind eigentlich mit Streaming eingestiegen und machen Vinyl, weil wir es super schön finden und auch nicht, um Geld zu verdienen. Und bei HBox muss man dann, ist es dann schon auch interessant zu gucken, okay, wenn wir releasen, was machen wir denn dann? Und dann war ziemlich schnell klar, also so, wir haben natürlich eine andere Zielgruppe und Vinyl machen wir auf jeden Fall, weil es das schönste Produkt ist, was man als Band und als Artist einfach machen kann. Und Streaming wird einfach beliefert, MP3 gibt's eh. Die Kassette war ja ähnlich wie bei Vinyl. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein nostalgisches Ding. Es gibt ein T-Shirt, wo die erste Demo-Kassette der Band drauf ist. Also auch das habe ich gerade gar nicht gesagt, aber wir haben ja sogar noch Kassetten miterlebt. Also ich hatte Ideal und Falco Alben auf Kassette und nicht aus Gag, sondern weil das war halt das Medium auf wie ich die Musik gehört habe. Und deswegen finden wir das lustig, haben aber dann gesagt, ey, dann lass uns 100 Stück machen, zahlen da irgendwie drauf, wissen auch nicht, ob überhaupt jemand, der oder die das kauft, noch das abspielen kann, aber das ist wirklich so ein, auf eine Art ein Sammler-Item, also ein Gimmick. Bei CD ist es so ein bisschen anders, also CD wundert mich, weil da habe ich wirklich keinen Berührungspunkt mit und ich kenne niemanden, der CDs hört, aber das ist dann so ein bisschen von außen, weil wir haben ja im Vertrieb und praktisch so ein bisschen von außen Leute, die noch mehr im Handel drin sind und da hieß es dann schon, ey, CDs gibt's schon noch, werden noch bei eurer Zielgruppe gekauft und deswegen lasst das mal machen. Und ich find das alles super schön, weil ich finde die Items schön, also die physischen, also auch CD finde ich irgendwie schön. Also wir haben jetzt ein Digipack und so ein Pappding und die sind jetzt vor ein paar Tagen gekommen und ich finde alles super geil, dass das nicht nur so ein digitales Ding auf dem Bildschirm ist.
Also ich finde so die CD ist bei so einer Konfigurierung irgendwie wie das Ersatzrad bei einem Neuwagen. Du weißt eigentlich, dass du ihn nie benutzen wirst, aber irgendwie ist es gut, ihn zu haben.
Ja, das weiß ich halt nicht. Das kann ich dann wirklich überhaupt nicht einschätzen. Bei Vinyl weiß man, inklusive mir, die kauft man, die bekommt man oder kriegt die geschenkt und die wird ganz oft nicht abgespielt, sondern man hört die Musik trotzdem auf dem Device. Aber es ist voll schön, die zu haben. Es ist voll schön, dass die an der Wand hängt, im Regal steht. Also so ist es bei mir und so ist es, glaube ich, auch bei vielen. Ähnlich ist es mit der Kassette. Bei der CD kann ich es nicht so ganz einschätzen. Ich glaube, es gibt halt Leute, die die CD kaufen und in CD-Player ich weiß nicht, und dann so das anmachen oder im Auto einen CD-Player haben. Und ich finde es ja auch, Wahnsinn, wie gesagt, also ähnlich wie bei Vinyl finde ich es ja also egal, wie man es hört, aber finde ich das inzwischen ja besser. Also so auf eine Art, so Musik zu hören, weil ich überfordert bin mit dem, was es bei Spotify oder wo auch immer im Streaming alles zur Auswahl gibt.
Ja, also ich muss nur gerade ein Funfact am Rande, weil du gerade über Tapes gesprochen hast. Ich habe von meinen Geschwistern früher noch so 5er-Packs Leerkassetten bekommen. Und die ersten Leerkassetten, die ich mir dann gekauft habe, weil ich gemerkt habe, oh, da kann man Musik drauf aufnehmen, waren dann 60-Minuten-Kassetten, was natürlich ein Drama war, weil da keine ganze Platte auf die eine Seite gepasst hat. Das zum einen. Und zum anderen ist die CD rückblickend betrachtet in der Entwicklung, in der technologischen Entwicklung, fühlt sich das fast wie eine Verarschung an, weil man sagte so, ja, da kommt ein Datenträger raus, da passt viel mehr Informationen drauf und du kannst mit einem Kuli auf der Oberfläche rumkratzen und es passiert nichts mit dem Sound und mit dem Ton. Und war natürlich alles nicht so und eigentlich war es am Ende des Tages irgendwie eine Zeitspanne von nicht mal 10 Jahren, in denen der Tonträger irgendwie eine Relevanz hatte.
Ja, vor allem, wenn die Laser in den Abspielgeräten gehen kaputt. Das ist verrückt. Meine Mutter hat so ein Bose-Ding und hört damit immer ihre CDs und das ist kaputt gegangen, weil diese Laser nach irgendwie 20 Jahren kaputt gehen und nicht mehr spielen. Das ist halt crazy, weil das halt ursprünglich war das halt das modernste und zukunftsträchtigste, was es gab. Aber okay, Opa erzählt eine Geschichte von 1901, ey.
Haben wir schon 1900?
Warte, ich hab gehört, wenn man jetzt Michael Jackson Thriller hört, ist es so, als wenn man Musik von 1900, aus den 30er Jahren hört, als Thriller rauskam.
Ja.
Das ist crazy.
Also musst du überlegen, wenn wir 1990 auf eine Band getroffen wären, die an unserem Zeitpunkt jetzt stünde, wäre das 1954, hätten die sich 1954
gegründet. Ja, das ist der Vergleich. Aber trotzdem trifft man ja Leute und ich habe eben noch wen getroffen, der ist so, weiß nicht, 24 und der hört halt Thriller und auch über die Eltern und so. Und dann denkt man mal so, Alter, du hörst Musik, also wenn man das dann in Relation setzt, ist das total verrückt. Aber man kann es glaube ich nicht vergleichen, weil Thriller im Vergleich zu heutiger Musik klingt ja nicht so anders wie in 90er Musik aus den 20ern. Also da die Entwicklung ging weiter, aber so krass ist es ja dann nicht.
Na gut, Michael Jackson war, glaube ich, auch ziemlich gut produziert. Ich glaube, es gibt auch Musik aus den 90ern, die.
Nein.
Auf keinen Fall.
Nein, aber kann ich kurz rein, weil das ist zwar spezifisch, aber wenn es jetzt um Sound geht und um Sound von unserer neuen Platte, da habe ich mich in meinem Fall viel mit den Sachen aus den 90ern auseinandergesetzt und da wirklich gemerkt, dass vieles aufgrund der technischen Möglichkeiten, die es damals gab, vielleicht zu dem, was heute möglich ist, dass vieles einfach doch nicht so gut klingt, wie man das im Kopf hatte. Also wenn man da mal so richtig so am Mischen ist und das dann mal so vergleicht mit, lass es Pearl Jam sein oder sowas, also so Grunge-Muck, also Gitarrenmusik, da gibt es Sachen, die klingen richtig krass und vieles klang aber dann auch nicht so gut und da hat man heute einfach viel mehr Möglichkeiten, das geiler klingen zu lassen und dann haben wir das halt auch einfach gemacht.
Vielleicht kommt da die Frische her.
Ja, aber wirklich.
Ja, klar.
Also dadurch klingt das dann auf eine Art besser und halt dann doch nicht so beschissen wie früher.
Wir reden jetzt schon ganz schön lange. Ich habe noch, ich glaube, ich habe noch 5 Fragen. Und zwar, ihr hattet das schon mehrfach gesagt, ihr wart schon auf Tour mit Phil de Plank. Und ich würde jetzt, oder ich bin neugierig, was ist denn das Tollste, was euch auf dieser Tour passiert ist? Was hat euch positiv überrascht?
Ich glaube, da wirst du von jedem Einzelnen in der Band eine andere Antwort bekommen. Also was
Davon gehe ich aus, ja.
Also was mich am positivsten überrascht hat und was glaube ich für mein Empfinden ganz entscheidend war AJZ Talschock in Chemnitz. Da wir haben da glaube ich zweimal schon mal als Band gespielt. Und ich finde den Laden halt eben so geil, weil er für mich wie so ein autonomes Zentrum, Jugendzentrum rüberkommt, ist es ja auch. Und die Energie, die Leute da reinstecken, damit es diesen Laden halt eben in der Gegend von Deutschland noch gibt, finde ich sensationell. Ich finde es geil, was für Bands da noch spielen. Und ich weiß noch, das war die erste Show, wir sind auf die Bühne gekommen und von der ersten Sekunde an fühlt es sich an wie eine Hardcore-Show aus den späten 80ern. Und also was das Publikum, die Energie anging. Da war eine solche Energie in dem Raum und das hat für mich den Grundstein für eine emotional erfolgreiche Tour gelegt. Also das kann ich auch nicht ablegen. Also an diesen Moment, dieses Gefühl werde ich mich immer erinnern.
Ja, das war auch so ein bisschen der Unterschied.
Das war ja auch da.
Genau. Ja. Ja, das war auch so ein bisschen der Unterschied zu dem, was wir vielleicht vorher gemacht hatten, wo wir so ein bisschen auf All-Time-Hits gegangen sind und so, also auch bei vielen Festivals und auch bei der nostalgischen Time-to-Move-Tour auf eine Art, war diesmal so ein bisschen die Devise, ey, lass uns mal rough halten, lass uns das mal ein bisschen härter machen, lass mal die Show irgendwie mit einem neuen Song anfangen, der hart ist und das hat da, also ich erinnere mich auch, das hat da halt einfach so super gut gepasst und dass man halt so krass losgelegt hat und aber hart losgelegt hat und nicht mit dem Hit, den jetzt alle kennen, damit die bloß von Anfang an am Start sind und so. Und das hat sich so durch die Tour gezogen, dass ich immer bei den ersten 3 Songs, die halt sehr heavy und so ein bisschen mehr Hardcore waren als jetzt irgendwelche Balladen-Hits, die wir hatten, das hat mir immer so voll das krasse 90s-Gefühl gegeben irgendwie.
Wenn ihr jetzt auf die Produktion schaut von Phil de Plank, beziehungsweise von der Idee oder von dem Impuls raus, die Platte zu machen. Was ist denn sozusagen, was sind denn so die Learnings gewesen auf dem Weg zum fertigen Produkt?
Also eigentlich, wenn du mich fragst, kannst du das Buch von Rick Rubin lesen. Also nicht, dass es ein Konzept okay. gewesen wäre vorher. Aber es ist, die Schwierigkeit ist eher, was wegzulassen, als ständig zu denken, da fehlt noch was. Sondern ein Gefühl in sich halt eben zu finden und das zum Ausdruck zu bringen. Und das selber, das so zu machen, dass es mir selber gefällt. Das ist, also auch ein gewisses Vertrauen in den eigenen Geschmack zu haben. Ich glaube, das ist das Entscheidende für mich jetzt gewesen. Also zum Beispiel, um ein Beispiel zu geben, es gab in der, als Steady und Gutze zusammen diese die Ideen niedergelegt haben. Da war ja noch kein Text drauf und kein Gesang. Und ich weiß, standesgemäß hat Gutze für alles eine Idee und auch für eine Gesangsmelodie und oft auch mal für eine textliche Hookline. Und das hat mich früher immer total angenervt, weil es mich in meinem Ego beleidigt hat, dass mir meine Arbeit als Texter weggenommen wurde, sage ich jetzt mal. Und ich als Sänger ja eigentlich die Hoheit über Gesangsmelodien haben müsste. Und in diesem Fall war es aber so, dass ich es als große Hilfe gesehen habe, dass ich mich einbringen konnte und wusste, wenn es etwas gibt, für das ich wirklich bereit bin zu kämpfen, dann finde ich halt eben auch die Argumente, meine Idee so durchzusetzen, dass alle sie als die beste Idee halt eben empfinden. Und wenn ich merke, dass ich das nicht so unterstützen kann oder verteidigen kann, weil es halt eben eine andere, bessere Idee gibt, dann hat das halt eben zum Ziel geführt. Und es war so, dass man nicht gegeneinander, sondern jede Hilfe war etwas, was die Sache besser gemacht hat. Und wir haben keine Kompromisse machen müssen. Und dieses Ego habe ich auf jeden Fall zu einem großen Teil ablegen können.
Ja, also es ist auf jeden Fall, die Platte hätte man so, also auch technisch, aber auch so vom Mindset hätte man halt vor, weiß nicht, 10 Jahren nicht machen können. Also ich glaube, also da, wo die Band dann stand und also wie offen man war, also wir hatten immer das große Ganze, glaube ich, vor Augen und haben es irgendwie geschafft, das, was Henning gerade sagt, nicht darauf zu achten, dass es keine Befindlichkeiten gibt oder dass man nur aus Ego-Gründen irgendwas macht, obwohl es nicht geil ist. Und das ist anstrengend, also wahrscheinlich auch, weil ich dann auch oft auf irgendwas beharre und Henning nerve, aber das war jetzt dieses Mal sehr angenehm, weil so wie Henning das gerade beschrieben hat, weil alle, glaube ich, immer wussten, die beste Idee gewinnt. Und lass uns das Beste machen, was möglich ist für diese Platte mit der Idee dahinter. Und ja, das, also dann, ich weiß nicht, ob es das große Learning gab. Also für mich aus Produzentensicht auf jeden Fall dieses Ding, ey, man sagt so oft, lass uns limitieren, lass uns mal, also ich habe das auch so oft im Kopf, wenn ich andere Sachen mache, so ey, mir ein Limit zu setzen oder nur mit Klavier und einem Synthi und einem Drumcomputer was zu machen und dann sitzt man aber vor diesen Möglichkeiten und diesem Wahnsinn, den es da gibt und macht es dann am Ende doch nicht so konsequent und wir haben es halt jetzt einmal konsequent gemacht und das hat mir einfach so bewiesen, okay, so funktioniert's. Also so muss man es einfach machen.
Hm. Aber ihr hattet das ja vor uns auch gesagt, also du, Steady, hattest das gesagt, dass es, ihr ja auch wirklich darauf geachtet habt, dass die Arrangements nicht so voll sind, weil das ist ja was sozusagen heute irgendwie in der Musik ganz leicht passiert, habe ich das Gefühl. Also viele Bands packen ja diese Arrangements wahnsinnig voll und trotzdem braucht ja Musik irgendwie auch Platz zum Atmen.
Ja, aber es ist einfach... Ja, ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist einfach so einfach und es wäre auch bei der Platte super einfach gewesen, Refrains noch größer zu machen. Und auf eine Art wird man in dem Moment auch denken, ja, jetzt ist noch geiler. Also jetzt gerade was Gitarren angeht. Also in unserem Fall hätten wir ja viel mit Gitarren gemacht, hätten wir in einer anderen Zeit jetzt produziert, mit einer anderen Idee, hätten wir halt geschichtet, nennt man das dann. Das heißt, da kommt im Refrain auf jeden Fall noch eine hohe Gitarre drauf, die das Ganze aufgehen lässt. Und aber es war so frisch und auf eine Art auch interessant dann zu sehen, was passiert, wenn man sagt so, nee, das gibt's einfach nicht. Also so auch, also wir können das jetzt machen, aber es ist ja nicht erlaubt, in Anführungsstrichen. Und dann aber das bis zum Ende so zu machen und dann zu merken, dass das Endergebnis dementsprechend rauer ist und irgendwie frischer klingt und irgendwie echter ist und mehr Energie hat, das war voll die Genugtuung.
Wir haben jetzt sehr viel über die Platte gesprochen, aber gibt es noch was, was ihr zu Fill in the Blank sagen wollt, ich euch aber nicht gefragt habe?
Du bist gar nicht auf die Texte eingegangen.
Du bist auch gar nicht auf den Bass eingegangen.
Nee, aber das ist ja schon ein Thema, was sich durchs Album zieht, wo ja auch in vielen Interviews viel drüber geredet wird. So.
Ja, also der entscheidende Punkt war, dass, glaube ich, ich mir sehr viel Gedanken darüber gemacht habe, auch Angst davor hatte, Texte zu schreiben, weil ich überlegt habe, okay, was kann man denn jetzt nach so langer Zeit schreiben, was die Leute nicht eh schon wissen? Und Gutze und Steady haben von Anfang an sofort gesagt, eigentlich ist es scheißegal, was du schreibst, wenn es so authentisch wie möglich ist und so nah an dir dran ist wie möglich. Und da hat es sich dann tatsächlich fast wie von allein geschrieben, weil es kam vorhin so dieser Moment auf, wo man sagt, das war sehr anstrengend. Früher war das anstrengend, weil mich andere genervt haben, weil ich dachte, die haben Erwartungen und ich erfülle die nicht. Jetzt war es anstrengend, für mich am Mikrofon zum Beispiel, wenn Steady sagte, nee, mach nochmal, das war es noch nicht. Dass ich das dann nicht als Beleidigung empfunden habe oder dachte, jetzt ist er pedantisch, sondern ich wusste, dass er weiß, dass etwas in mir steckt, was noch besser ist als das, was wir haben. Und in meinem Kopf war es eine große Anstrengung, mir selber das so zu übersetzen, dass es eine Möglichkeit ist und nicht eine Belastung. Und ich glaube, so Vocals haben wir hauptsächlich innerhalb von 7 Tagen aufgenommen, so das Gros. Und da muss ich schon sagen, war ich am Ende mental halt eben auch sehr alle, weil halt eben auch sehr, sehr viel da reingeflossen ist. Speziell so aus der intensivsten Phase der letzten 10, 15 Jahre. Also ich bin, ich sag mal so, ich habe mental eine sehr schwierige Phase durchlebt, die dann letzten Endes in einer sehr heftigen Phase von Alkoholabhängigkeit halt eben geendet ist. Und also ich bin schwerer, mittlerweile trockener Alkoholiker seit 4 Jahren. Und das war auch so das Momentum, was die Band natürlich alle immer schon vermutet haben. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man geht ja nicht rum und sagt, ey, du bist Alkoholiker. In meiner Welt war das so eine schwere Belastung, so eine krasse Krankheit, dass ich nie gedacht hätte, dass es in meinem engsten Umfeld halt eben auch Leute betreffen könnte. Und sowas spricht man ja auch einfach nicht aus unter Menschen, die sich halt eben schon seit 30 Jahren kennen und eine sehr enge Beziehung haben. Und dieser Moment, in dem wir hier im Raum waren und ich gesagt habe, nachdem ich 2 Jahre trocken war, es ausgesprochen habe, Leute, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, aber ich habe nicht nur ein Alkoholproblem, sondern ich bin Alkoholiker. Ist das erstaunlich, was das immer wieder macht? Also bei mir selbst, weil es die Dämonen halt eben anspricht und quasi die Zombies ins Licht stellt und dann merkt, dass sie eigentlich doch nicht so gefährlich sind, wie man immer dachte. Aber auch für die Leute, die es dann halt eben passiv miterlebt haben und dann sehen, okay, da hat sich tatsächlich was grundlegend verändert. Es besteht eine neue Ausgangssituation, wie man sich unterhalten kann. Man muss nicht mehr um bestimmte Probleme umherschiffen. Und natürlich war diese Thematik, es handelt jetzt nicht jeder Song von Alkohol, aber dieses Thema ist schon sehr bedeutend und auch vor allem die damit zusammenhängende Entwicklung, die ich so durchgemacht habe. Und auch die ein oder andere Geschichte, was das mit mir und meinem Umfeld gemacht hat.
Ja, also absolut. Also erstmal danke, dass du das so offen mit uns teilst. Ich finde das tatsächlich extrem wichtig, darüber zu sprechen. Also gerade auch im Bereich, wenn wir jetzt mal ein großes Label Rockmusik oben drüber setzen, da wird mit Alkohol häufig noch sehr locker umgegangen. Also sozusagen wenig sensibel, finde ich.
Es wird romantisiert.
Und ich treffe halt auch immer wieder auf Musiker, die eben sagen, Alkohol gehört halt dazu. Ich bin halt Rockmusiker.
Ja, gehört auch dazu. Also das gehört auch dazu. Also wenn man sich die letzten 60 Jahre anguckt, wäre man ziemlich blind, wenn man das versuchen würde, da raus zu diskutieren. der Umgang damit ist halt eben eine Frage. Ne? Und man, sag mal, die ersten 12 Monate meiner Trockenheitsphase habe ich auch gedacht, ich muss jetzt Bücher schreiben, Vorträge halten und allen beweisen, wie schrecklich Alkohol ist. Und was ich da 30 Jahre lang nicht gesehen habe, das hat sich relativ schnell relativiert, weil ich festgestellt habe, dass meine Entwicklung eine persönliche und individuelle Entscheidung ist. Und das ist es bei jedem Menschen. Jeder muss sich selber fragen, ist das das Leben, was ich führen will? Egal, ob das jetzt ob das eine Abhängigkeit ist oder die Art und oder ein Komplex oder keine Ahnung. Gibt es ja zigtausend Sachen, die einen selbst belasten und damit halt eben auch diese Belastung in die Welt trägt.
Ja, absolut. Und gerade, ne, also wenn wir jetzt so von, also es gibt ja nicht nur Alkoholismus und Depression, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Lasten, die wir auf unserer Seele mit uns rumtragen können. Und es ist halt immer wieder so, dass es uns nicht gut geht und wir es nicht schaffen, über diese unsichtbare Barriere zu springen und uns anderen zu öffnen und dazu zu stehen, hey, mir geht's wirklich nicht gut. Und also zum einen sehe ich halt, dass wir das nicht schaffen, über diese Barriere zu springen. Und auf der anderen Seite, wenn man sich dann aber, oder viele können sozusagen mit der Offenheit, wenn man jemanden sagt, hey, mir geht's wirklich nicht gut, können die halt auch nicht damit umgehen. Also ich finde das unglaublich herausfordernd. Also kann ich keine Frage draus machen.
Ja, da können wir jetzt natürlich einen eigenen Podcast drüber machen oder eine ganze Serie drüber machen. Wichtig ist mir nur halt eben immer zu sagen, ich halte überhaupt nichts davon, den Leuten zu versuchen, die Welt zu erklären oder ungefragt gute Ratschläge zu geben. Das wird nicht funktionieren. Also das, bei mir, dafür musste ich mich ja auch irgendwann entscheiden, erzähle ich was über mich, ohne dass es jetzt rüberkommt, wie ich will euch irgendwie missionieren, sondern dass es eigentlich eine Geschichte aus meinem Leben ist. Das funktioniert auf der Bühne natürlich ganz gut und wir haben das halt eben auch, oder wir haben uns dafür entschieden, das relativ langsam oder da hier und da mal eine Anekdote halt eben zu schildern. Ich habe da keine Angst vor, das zu besprechen, aber es ist nicht das Thema, was mein Leben dominiert. Da gehören auch einige andere Sachen dazu, aber es ist ein Teil davon.
Ja, und das ist halt was, also ich finde das sehr bereichernd. Also ich erlebe das bei immer mehr Bands, dass die da wirklich auch ein Statement auf der Bühne eben sagen und sagen, hey, also gerade die, also es gibt so eine schwedische Band,
aber
und die haben immer so eine Stelle in ihrem Self-Deception heißen die machen schwedischen Metalcore und die haben immer so eine Stelle in ihrem Set, wo der Sänger eben ganz offen darüber spricht, dass er Depression hat und dass er eben Alkoholiker ist und eben ganz aktiv dazu auffordert, sozusagen offen damit umzugehen und dass sozusagen niemand allein damit ist. Und der erzählt mir immer wieder, dass nach der Show so viele große, starke Männer bei ihm auftauchen und in Tränen ausbrechen. Ja. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges Statement einfach, um den anderen auch zu zeigen, hey, du bist nicht allein, auch wenn es sich so anfühlt. Du musst da vielleicht allein durch, aber du hast Menschen, die dir Geleitschutz geben können.
Das ist vielleicht ganz wichtig, das ist eine tolle Erkenntnis und dass du das jetzt auch nochmal ansprichst. In meinem Weg der letzten 4-5 Jahre habe ich gemerkt, dass diese eine gewisse Form von Geheimnissen, Dinge für mich zu behalten, dass die mich fertig gemacht haben. Und das lag in erster Linie daran, habe ich jetzt festgestellt, dass ich die Person oder das, was ich wirklich bin, habe ich versucht für mich zu behalten und eine Projektionsfläche zu entwickeln, auf der ich das abspiele, was ich möchte, wie die Menschen mich sehen. Das ist natürlich eine unfassbare Anstrengung. Und war auch immer damit behaftet, halt eben auch etwas zu verstecken. Und ich sage es jetzt mal ganz ganz bildhaft oder ganz klischeemäßig, die Macht, über diese Geheimnisse zu sprechen, über Scham zu überwinden oder Schuld zu überwinden oder Angst zu überwinden, darüber zu sprechen, das mag so banal klingen, aber auch 4 Jahre später, wenn ich in meinem engsten Freundeskreis ausspreche, ich bin Henning und ich bin Alkoholiker, dann macht das in meinem Kopf, ist das wie eine Salbe auf eine Wunde schmieren. Und das Alkoholismus ist ja häufig halt eben auch mit starken Depressionen verbunden. Dann zu verstehen, auch rückblickend betrachtet, dass ich eine depressive Phase hatte, eine schwer depressive Phase hatte. Und dass ich auch depressive Episoden kenne, auch in meinem jetzigen Leben, in meiner Realität, da aber drüber sprechen kann. Und das darüber zu sprechen, ist eine Möglichkeit, halt eben diese Dämonen ins Licht zu stellen, wo sie halt eben ihre Wirkung verlieren. Und das habe ich auch jahrzehntelang nicht verstanden. Man sagt immer, ja, sprich doch darüber. Und auch heute noch, wenn ich in meine Therapiestunde gehe, mache ich mir eine Stunde vorher die ganze Zeit Gedanken, was soll ich dir denn erzählen? Und das Erste, womit ganz häufig meine Psychologin anfängt, ist, dass sie sagt, ey Henning, du bist hier nicht auf der Bühne, es geht nicht um eine Performance, ich will wissen, wie es dir geht. Und da merke ich, wie schwer es mir fällt, darüber zu sprechen, wie es mir wirklich geht, weil ich es entweder als für banal halte oder denke, so darüber spricht man nicht. Und diesen Teufelskreis aufzubrechen, einfach zu reden, das ist eine erstaunliche Waffe. Und ich habe, ja, Entschuldigung, absolut, dass ich jetzt, also die stellt schon fast ein, aber ich habe in meinem Umfeld natürlich dann auch so ein paar Leute, die sich dann mir gegenüber geoutet haben, wenn es um Alkohol oder andere Abhängigkeiten ging. Und speziell beim Alkohol habe ich dann immer gesagt, egal was es ist, aber halt es nicht geheim. Wenn du morgens Bock hast, irgendwie eine Flasche Schnaps zu saufen, dann stell dich auf den Marktplatz und tu das oder rede drüber. Mach es offen, aber diese Scham oder beziehungsweise die Tatsache, dass du es heimlich machst, ist das größte Signal dafür, dass du Hilfe brauchst. Weil das ist dann, der Alkohol an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist eine, im Prinzip häufig eine Minderwertigkeitskomplex, der 1000 Ursachen haben kann.
Ja, das ist die menschliche Psyche ist
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Aber im Guten wie im Schlechten. Also das hat, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Die Frage ist, wie ich damit umgehe.
Ja. Haben wir noch mal einen tiefen
Schluck aus der Pulle genommen.
Genau.
Kurz noch mal reingesprungen.
Ich würde sagen, sozusagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr das jetzt gehört habt und wenn es euch nicht gut geht, dann wendet euch an eure Freunde, wendet euch an Bekannte. Wenn ihr niemanden habt, dann gibt es eben auch Hilferufnummern oder auch Chats, in die ihr einsteigen könnt. Und sucht euch Hilfe, sucht euch die Hilfe, die ihr verdient zu bekommen. Und jeder bekommt Hilfe. Gut. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Und zwar, für was seid ihr im Hier und Jetzt dankbar?
Also, mag pathetisch klingen, dass ich lebe. Dass ich da bin.
Also ich probiere das auch mal ein bisschen kleiner zu sehen. aber wir waren ja eben bei dieser Sache, im Moment zu leben. Und ich glaube, da reicht mir zu sagen so, ey, ich bin gerade fit, ich bin gesund, ich bin auf eine Art glücklich mit dem, was ich mache. Und dann brauche ich mir gerade nicht mehr zu wünschen.
Okay. Und wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch wünschen?
Brauchen wir ja nichts wünschen, haben wir gerade gesagt.
Also das ist so ein Kindergarten-Ding und ich habe das damals schon entschlüsselt, dass ich gesagt habe, ich wünsche mir, dass ich immer wünschen kann und dass mir keiner wünschen kann, dass ich nicht mehr wünschen kann. Aber ich auf eine andere Art und Weise hat mir ein Freund auch mal, der sehr, sehr reich ist, gesagt, irgendwie, was würdest du mit 1 Milliarde Euro machen? Und dann fängt man dann halt eben so in Dingen zu schwelgen, die man eigentlich gar nicht braucht und die einem eigentlich mehr Last bedeuten, als man sich vorher im Klaren darüber ist. Und dann hat er die nächste Frage gestellt, hat gesagt, was wünschst du dir so sehr, kannst du sie aber nicht leisten, weil du kein Geld hast. Und die Frage hat mich dann so auf den Boden der Tatsachen gebracht, dass ich mir eigentlich gar nicht so viel wünsche, was ein schönes Gefühl ist.
Okay.
Außer Weltfrieden.
Gut. Ja, und Gesundheit.
Ja.
Kann man sich nicht kaufen.
Okay, Henning und Steady, vielen lieben Dank für dieses offene und ehrliche Gespräch. Vielen Dank.
Ja, wir danken dir.
Kommt am 6. März das neue H-Blocks-Album. Dazu wird es auch eine kleine Release-Tour gehen, denn es gibt nur eine Art und Weise, Musik richtig zu hören und diese ist
live.
Genau.
Auf unserer Release-Tour. Nur da.
Ja, vielen Dank für deine
Zeit. Vielen Dank, vielen Dank.
Genau. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Ich habe euch durch den heutigen Pit geführt mit den H-Blocks. Und in diesem Sinne, macht's gut, bleibt laut, bleibt Metal.